ARD.
Welt macht China. Die Richtung war jahrzehntelang klar. Für die meisten jungen Menschen in China ging es bergauf. Der soziale und wirtschaftliche Aufstieg war vorprogrammiert. Schule, Studium, der erste Job. Und schon hatten es die meisten besser als ihre Eltern. Aber seit einiger Zeit schwächelt die chinesische Wirtschaft. Die Jobsuche ist schwierig, die Perspektiven unsicher. Für Chinas junge Generation, die sogenannte Gen Z, eine Herausforderung. Auch wenn du dir die größte Mühe gibst, es ist heute so, dass du dieser krisenhaften Zeit nicht entkommst und es nicht für ein besseres Leben reicht, sagt diese junge Frau aus Beijing. Ob Miete, Wohneigentum, Kinder, das Leben in den Millionenstädten, alles ist in China teurer geworden. Gleichzeitig bleibt der soziale und familiäre Druck, erfolgreich zu sein. Aber es wandelt sich was bei der Jugend.
Mittlerweile ist es aber eine Generation, die erstens damit groß geworden ist, dass es gewisse Chancen gibt, dass die immer da waren, dass die Partei die auch versprochen hat und die jetzt mit einer ganz anderen Erwartungshaltung an ihr Leben gehen.
Sagt China-Expertin Katja Drienhausen. Wie also nehmen junge Menschen in China ihre Zukunftsperspektiven heute wahr? Entwickelt sich in der Krise ein neuer Blick auf Arbeit, auf Wohlstand, auf Lebensentwürfe? Welche Trends und Gegenbewegungen gibt es? Und was unternimmt Chinas Staats- und Parteiführung, um gegenzusteuern? Darum geht es in dieser Weltmacht-China-Folge. Ich bin Axel Dorloff, schön, dass ihr dabei seid. Und bei mir ist jetzt Marie von Mallinckrodt, unsere ARD-Fernsehkorrespondentin in Beijing. Hallo Marie.
Hallo Axel.
Marie, du beschäftigst dich schon seit längerem mit der Gen Z in China. Das sind, je nach Definition, Menschen, die ganz grob zwischen 15 und 30 Jahre alt sind. Du hast auch schon eine ARD-Dokumentation zu diesem Thema gemacht. Und zunächst mal die Krise auf dem chinesischen Arbeitsmarkt. Die ist ja nicht ganz neu. Im Sommer 2023 stieg die Jugendarbeitslosigkeit auf ein Rekordniveau von über 21%. Damals hatte also etwa jeder Fünfte oder jede Fünfte keinen Job. Wie sieht das heute, gut 2 Jahre später, für junge Chinesen auf dem Arbeitsmarkt aus?
Also ich denke, man muss auf jeden Fall sagen, kein Deut besser, Axel. Der Druck, auch der Arbeitsdruck, ist nach wie vor riesig groß, wenn nicht sogar schlimmer geworden. Dieses Jahr gibt es mehr als 12 Millionen Uni-Abgänger. Das sind noch mal mehr als vergangenes Jahr. Und dabei muss man sich vor Augen führen, das sind 60% der jungen Menschen, die an die Uni gehen. Also es sind wirklich relativ viele Menschen und für die ist es nicht einfach, einen Job zu finden. Es gibt ein Online-Jobportal, eines der größten. Die haben Zahlen rausgegeben, dass in 2024 nur die Hälfte direkt einen Job bekommen hat. Das klingt jetzt erstmal nicht so schlimm aus unserer Sicht, aber Studenten in China, die fangen eben schon sehr früh an, nach Arbeit zu suchen. Also meist ein halbes oder sogar ein Jahr vor Uniabschluss.
Woran liegt das, dass es nicht wirklich besser geworden ist?
Das Wirtschaftswachstum stagniert, der Konsum ist anhaltend schwach, viele Unternehmen leiden, stellen schlicht und ergreifend nicht mehr so viele junge Leute an. Andere wiederum haben Stellen gekürzt, wie etwa Hightech-Konzerne, die wir in Deutschland auch kennen, Alibaba und Tencent. Und all die Vorzeigebereiche, in die jetzt von der kommunistischen Partei super viel investiert wird, also KI, Robotik, Halbleiter, die liefern eben einfach nur eine begrenzte Anzahl neuer Jobs.
Und das hat Auswirkungen. Jetzt im August lag die Arbeitslosenquote bei den 16- bis 24-Jährigen laut chinesischer Statistikbehörde bei fast 19%. Das ist zwar etwas besser als im Sommer 2023, als es dieses Rekordniveau gab, aber immer noch sehr hoch. Vielleicht kurz zum Vergleich. Bei uns in Deutschland lag die Jugendarbeitslosigkeit im September bei rund 6%.
Ja, der Druck auf dem Arbeitsmarkt in China ist immer noch sehr groß. Und die Folge davon ist eben, dass gut ausgebildete Leute, die ihr Leben lang dafür geackert haben, an einer der besseren Unis zum Beispiel zu kommen, das sind teilweise auch Leute, die dann eben unterbezahlte Jobs annehmen müssen, wenn sie überhaupt einen Job finden. Deshalb bewerben sich auch mehr und mehr junge Leute für den Staatsdienst. Der wird dann als vergleichsweise stabil angesehen.
Das ist also eine Konsequenz. Die Bewerbungen auf Beamtenpositionen sind ja in China wirklich in den vergangenen Jahren extrem stark gestiegen, weil das halt im Vergleich, wie du es auch gesagt hast, zur Privatwirtschaft als sicher gilt. Aber es können ja jetzt nicht alle Beamte werden.
Ja, ganz genau. Und deshalb müssen eben viele Uni-Absolventen auch Jobs annehmen, für die es eigentlich gar keine akademische Ausbildung braucht. Das sind Beispiele, die wir jetzt auch schon seit längerem kennen, zum Beispiel Lieferdienstfahrer. Ja, und das ist dieser Druck bei den jungen Menschen, den ich eben auch zu spüren bekomme, fast bei jedem Gespräch. Und im Grunde genommen muss man wirklich nur vor die eigene Haustüre gehen und mit den Leuten ins Gespräch kommen. Also diese 27-jährige Frau mit Studium sagt zum Beispiel, sie sei Anfang des Jahres entlassen worden und habe jetzt ein Jahr lang einen neuen Job gesucht. Das sei richtig hart gewesen, kam auch nichts, was auch nur annähernd ihren Vorstellungen entsprach. Und jetzt hat sie einen Arbeitsplatz gefunden, wird aber dafür in eine andere Stadt ziehen müssen. Wir haben auch einen jungen Uni-Absolventen gesprochen, Xiao Li heißt der. Der hat seinen Job im Hotel gekündigt, weil er einfach mehr verdienen wollte, wenigstens 5.000 bis 6.000 Yuan im Monat. Das sind umgerechnet knapp 750 Euro.
Es
sei für Uni-Absolventen kaum möglich, im ersten Job so viel zu verdienen, sagt Xiao Li. Nach dem Abschluss bekomme man oft nur 3.000 oder 4.000 Yuan, also etwas über 400 Euro, Axel. Und das sei dann nicht mal eine Arbeit, die man als Akademiker eigentlich sucht. Und das ist die Situation, das macht was mit den jungen Menschen in China. Xiao Li zum Beispiel, der spricht von beiden, Druck und Depression. Und da sei die schlechte Bezahlung nur ein Faktor, sagt er. Dazu komme wenig Freizeit, keine Zeit für Freunde, für soziale Kontakte oder auch mal was zu unternehmen. Zumal es ja für die meisten Sachen einfach Geld braucht und dafür das Gehalt einfach nicht reicht. Deshalb fühlt es sich für ihn an wie Stress und Depression gleichzeitig.
Zumal, Marie, das Leben, besonders in den großen Städten wie Beijing oder Shanghai, ist ja richtig teuer. Dafür reicht das Gehalt von Xiao Li ja hinten und vorne nicht.
Das ist eben der Punkt und das geht vielen so. Es ist super schwer, einen gut bezahlten Job zu finden, um sich dann eben auch ein Leben in den teuren Städten leisten zu können. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Peking angucken. Im Pekinger Stadtzentrum zahlt man im Durchschnitt zwischen 6.500 und 8.000 Yuan, umgerechnet zwischen 800 und 1.000 Euro Miete, für 50 Quadratmeter. Der Durchschnittsverdienst von Uni-Absolventen liegt aber nur bei 6.200 Yuan. Das sind umgerechnet 760 Euro, wenn sie denn überhaupt einen Job finden. Da reicht also der Durchschnittsverdienst nicht mal für die Miete. Und das, obwohl die Leute richtig viel arbeiten müssen. Das hören wir auch immer wieder. Es gibt viele Jobs, die keine regulären Arbeitszeiten haben. Und das hat mir auch die 27-jährige Yan Chung gesagt. Es gehe überall darum, Kosten zu senken, sagt Yan Chung. Also müssen alle länger arbeiten. Und die Leute haben schlicht und ergreifend dann eben auch keine andere Wahl. Es gibt zum einen den Druck zu überleben und dazu dann eben auch noch den gesellschaftlichen und sozialen Druck, der von außen kommt, Axel.
Okay, das klingt alles sehr hart. Viele junge Menschen in China ächzen also unter den schwierigen Bedingungen.
Total. Der Kernpunkt aus meiner Sicht ist, die chinesische Wirtschaft hatte lange Zeit große Wachstumszahlen. Und seitdem das stagniert, müssen viele eben den Gürtel sehr viel enger schnallen. Und die vielen Millionen Studierenden, die auf den Arbeitsmarkt kommen, haben, gelinde gesagt, geringe Chancen aufzusteigen. Die müssen sich schlicht und ergreifend über Wasser halten. Darum geht's gerade.
Und um dir das einordnen zu lassen, hast du jetzt gerade in Beijing Xiang Biao getroffen. Er forscht und lebt eigentlich in Deutschland, ist hier Direktor am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Er ist aber oft in China unterwegs und beschäftigt sich viel mit der chinesischen Gen Z, wie sich ihr Denken und ihr Handeln verändert. Und Xiang Biao ist richtig bekannt unter jungen Menschen in China, Marie.
Ja, das ist auch ganz interessant. Der ist für viele wirklich so eine Art Popstar. Interviews in Social Media mit ihm werden millionenfach geklickt. Ich habe ihn gefragt, wie sich aus seiner Sicht dieser Druck, den es gibt, auf die junge Generation entwickelt und ob die goldenen Zeiten nun endgültig vorbei sind.
The young people themselves feel probably, you know, they will not have a better
job prospects anytime soon.
Die jungen Menschen haben nicht das Gefühl, dass sich die Jobaussichten so bald verbessern werden. Die Hoffnung, dass sich die Wirtschaft nach dem Ende der Corona-Pandemie 2023 wieder erholt, haben viele aufgegeben. Und in den vergangenen 2 Jahren haben sich die pessimistischen Erwartungen eher noch verstärkt. Es herrscht das Gefühl vor, dass diese Situation für eine längere Zeit so bleibt.
The rather pessimistic perception about the economy was confirmed, basically, that there will be the long-term situation.
Was Xiang Biao da schildert und was die jungen Menschen dir gesagt haben, das ist ja ein radikaler Wandel für China. Also gerade für junge, gut ausgebildete Chinesen galt jahrzehntelang das Aufstiegsversprechen. Wirtschaftlich, sozial, in der Regel ging es einfach nach oben. Und das Ziel ist mal finanziell besser zu haben als die eigenen Eltern, das war für die meisten ja total realistisch. Und diese Logik, dieses Versprechen gibt es offenbar so nicht mehr. Und das verändert die junge Generation. Es gibt in den sozialen Medien diverse Trends und Reaktionen auf diese neue Realität. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen und das ein bisschen erklären?
Ja, total gerne. Also wir haben in den letzten Jahren viel dazu recherchiert und ich beobachte da schon einen gewissen Wandel. 2023 hatte Staats- und Parteichef Xi Jinping Chekou Eat Bitterness verkündet, gerichtet an junge Studierende. Das war im Prinzip ein Appell an die jungen Menschen, mit der schwierigen Situation doch bitteschön irgendwie klarzukommen. Und in dieser Zeit gab es schon die Einstellung, dass sich die große Anstrengung nicht mehr lohnt. Und gleichzeitig auch das Empfinden, dass es einen gesellschaftlichen Druck gibt, viel leisten zu müssen und zum Beispiel auch Kinder zu bekommen und so weiter.
Lohnt sich nicht, sagst du. Und für diese Einstellung steht dann auch ein entsprechender Hashtag in den sozialen Medien, nämlich Tangping, was so viel heißt wie flachliegen. Was soll das in diesem Zusammenhang genau bedeuten?
Tangping steht, wie du sagst, Axel, für flachliegen. Also im Prinzip nichts zu tun. Dieser Ausdruck ging schon 2021 das erste Mal viral und steht eben dafür, dass sich aus Sicht vieler junger Menschen die Anstrengung einfach nicht mehr lohnt. Ich habe darüber auch mit der 27-jährigen Yan Chung gesprochen und die, finde ich, hat das für sich selbst, aber auch allgemein ziemlich gut beschrieben. Ja, also Yan Chun sagt, vor der Pandemie hatten die meisten noch große Hoffnungen, was die eigene Zukunft anbelangt. Nach ihrem Uni-Abschluss hatte auch sie noch große Pläne. Aber jetzt seien diese Leute eher selbstironisch. Viele hätten sich zurückgezogen. Aber der Hashtag Flachliegen steht ihrer Ansicht nach nicht unbedingt dafür, dass man sich jetzt komplett aufgibt. Viele würden schon noch gerne etwas erreichen. Aber auch wenn du dir die größte Mühe gibst, es sei halt heute so, dass du dieser krisenhaften Zeit nicht entkommen kannst und es eben nicht für ein besseres Leben reicht.
Es gibt auch noch andere Hashtags, die etwas Ähnliches meinen. Bai Lan, Let It Rot zum Beispiel. Das steht auch für so eine Art inneren Rückzug.
Und auch dafür, dass sich Anstrengung nicht mehr lohnt. Viele Uni-Studenten haben sich zum Beispiel selbst fotografiert, wie sie ihre Abschlusszeugnisse in den Mülleimer werfen. Auch das zeigt eben, der goldene Traum von einer immer besseren Zukunft ist ganz offenbar dabei zu platzen. Man muss aber auch sagen, es sind viele darunter, etwa die Tangping-Leute, die Kinder von Eltern aus der Mittelschicht sind, die es sich eben auch ein Stück weit leisten können, diese Haltung. Die vielleicht eine Wohnung von ihren Eltern haben oder ähnliches.
Du hast gesagt, Marie, die Hashtags Tangping oder Bai Lan, also Let It Rot, es verrotten lassen, die sind ja schon ein paar Jahre alt. Aber die Krise auf dem Arbeitsmarkt für junge Menschen in China hält weiter an. Gibt es in den chinesischen sozialen Medien mittlerweile noch neue, andere Wege, mit dieser Situation umzugehen? Wie hat sich das weiterentwickelt?
Also ich würde sagen, dass heute der schwache Jobmarkt und der geplatzte Traum von einem besseren Leben schon fast das neue Normal sind. Und es gibt tatsächlich neuere Trends, die ganz gut zeigen, wie sich diese Stimmung auch verfestigt hat. Zum Beispiel der Hashtag Zizhou Jinyan, Self-Rescue Guide oder wenn man so will, eine Art Hilfe zur Selbsthilfe.
Also quasi ein Leitfaden, ein Werkzeugkasten, um im modernen China zu überleben. Du hast uns hier ein Video von der chinesischen Online-Plattform Xiaohongshu herausgesucht, das den Hashtag sehr gut auf den Punkt bringt.
Ja, und zwar sitzt in dem Video Axel, da sitzt eine junge Frau etwas erschöpft auf einer Mauer und sieht ziemlich ratlos aus. Und dann kommt eine andere junge Frau hinzu und erklärt ihr, wie sie in dieser Krise überleben kann. Und das, würde ich sagen, ist ein typisches Video. Es geht immer um Aspekte des Lebens oder des Überlebens. Menschen, die sich Tipps geben, wie sie Jobs oder günstige Mahlzeiten finden können, wie man motiviert bleiben und sich trotzdem weiter anstrengen kann.
Also schon eine Art Weiterentwicklung des Tangping, des Flachliegens, weniger passiv, aber auch eine Reaktion auf die Krise, oder?
Genau, nachdem viele vielleicht eine Weile lang Tangping, also das Flachliegen, als ihr Lebensmodell empfunden haben, geht es hier darum, mit wenig Ressourcen durch das schwierige Leben zu kommen. Und auch der Soziologe Xiang Biao hat mir gesagt, er beobachtet einen Wandel in der Lebenseinstellung der Gen Z in China.
Number one is that it became quite evident there will be no future rewards as a promise.
Zum einen ist es sehr offensichtlich, dass es die Belohnungen in der Zukunft nicht mehr geben wird, die immer versprochen wurden. Vorher haben die Leute gesagt, okay, wir müssen Opfer bringen, weil danach noch etwas Besseres kommt. Aber dieses Danach ist jetzt gar nicht so viel besser. Warum sollten wir das also tun? Das ist eine sehr praktische Erwägung. Und der zweite Grund ist, dass sich Lebenseinstellungen verändern. Junge Menschen wollen ein ausgeglichenes, würdiges und anständiges Leben führen können. Und sie weigern sich, sich belehren zu lassen und sich für irgendeine Zukunft, für ein Kollektiv oder für einen größeren Nutzen zu disziplinieren.
A future or for the, some collective, some larger benefit.
Das ist total spannend. Da tut sich also was im Bewusstsein und in der Lebenseinstellung der jungen Menschen in China und ja auch in der Art und Weise, wie die Gen Z mit der wirtschaftlichen Krise und der Krise auf dem Arbeitsmarkt umgeht. Wir haben auf der einen Seite also immer noch die Situation, dass es wahnsinnig schwer ist, einen guten und stabilen Job zu finden. Und gleichzeitig ist China, ist der chinesische Alltag ja nochmal viel durchdigitalisierter als bei uns in Deutschland. Und Marie, im digitalen Raum gibt es ja auch Jobs. Es gibt neue Jobs, es werden Jobs erschaffen. Welche Rolle spielt das für junge Chinesen? Also diese Möglichkeit, trotz Krise im digitalen Geld zu verdienen.
Die Möglichkeit, trotz Krise im digitalen Geld zu verdienen, die spielt eine ziemlich große Rolle. Schon allein vor dem Hintergrund, dass es einfach eine riesige Zahl an Social-Media-Usern in China gibt. Mehr als 1 Milliarde Menschen. Da könnte auch der ein oder andere deutsche Influencer auf die Idee kommen, sich vielleicht in China einen Namen zu machen. Nein, aber im Ernst, also auf den verschiedenen Plattformen gibt es wirklich sehr viel E-Commerce und es gibt hunderte Millionen Menschen, die online live Broadcast nutzen, die in irgendeiner Form Influencer sind oder sein wollen, Produkte vermarkten und verkaufen. Vielleicht nur noch einmal eine Zahl. Im Jahr 2024 sind Waren im Wert von 5 Milliarden Euro auf Plattformen via Livestreaming verkauft worden. Also das ist schon eine ordentliche Zahl und das ist schlicht und ergreifend was, was viele junge Chinesen im Blick haben. Wir haben darüber mit dem 32-jährigen Johnny gesprochen und er sagt, der schlechte Jobmarkt, das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, wie du dich auf Veränderungen in der Gesellschaft einstellst, wie du dich anpasst. Und das ist auch eine sehr chinesische Haltung, möglichst pragmatisch mit schwierigen Situationen umzugehen. Er sagt zum Beispiel, man könne sein eigenes Streaming-Business gründen. Das sei unglaublich populär und es gebe viele Erfolgsgeschichten in den letzten Jahren. Die gibt es, aber eben halt nicht für die große Anzahl, die das auch gerne so hätte.
Dazu passt aber sehr gut, dass die durchschnittliche Zeit, die die Nutzer in China täglich im Internet verbringen, bei 5 Stunden und 37 Minuten liegt. Diese Zahlen haben sich seit 2018 verdoppelt und es gibt, das hast du schon gesagt, über 800 Millionen Livestreamer und entsprechende User, also Menschen, die auf bestimmten Plattformen im Internet live streamen und zum Beispiel Produkte verkaufen oder vermarkten.
Ja, und das ist was, was hier im Alltagsbild nochmal ganz anders präsent ist als in Deutschland zum Beispiel. Und was eben echt interessant ist, dass der Staat genau das nutzt, um mehrere Ziele miteinander zu vereinbaren.
Was meinst du damit genau?
Na, es gibt schon seit Jahren das Bestreben, manche kennen das vielleicht auch, mehr junge Leute dazu zu motivieren, aufs Land zu gehen, raus aus den Städten, wo es eben nicht mehr ausreichend Jobs gibt. Also man kann sagen, wenn die kommunistische Partei etwas wirklich will, dann werden einfach alle aufgefordert, irgendwie mitzumachen, halt auch die moderne Influencer-Welt. Und das führt dann eben dazu, das hat mich irgendwie auch, ja, das war für mich auch so ein Eye-Opener, dass eben große Tech-Konzerne Kurse anbieten für junge Menschen, die auf dem Land etwa livestreamen. Und sie fördern das Ganze, indem sie Hashtags kreieren, wie etwa Douyin New Farmer. Das ist eine Kampagne, die letztlich auch von der chinesischen Regierung gern gesehen und auch unterstützt wird. Das heißt, diese Inhalte werden nach oben gepusht, staatlich gefördert. Dieses Jahr gab es auf der Internetplattform Douyin, also das ist das, was wir bei uns als TikTok kennen, sogar eine Siegerehrung der erfolgreichsten Influencer. Und eine davon, die habe ich uns mal rausgesucht, das ist Baicai.
Heute Baicai准备了六只土鸭，打算做成飘香四里的姜母鸭去摆摊，看看我们这六只土鸭最后能做出多少份熟食。
Ja, also hier hören wir jetzt Baicai reden. Die hat fast 8 Millionen Follower. Sie läuft wahnsinnig idyllisch eine Landstraße entlang, trägt eine Stange, an der tote, gerupfte Gänse hängen. Die will sie mit ihrem Vater kochen.
白菜负责打下手，先把姜切一下。
Die hat auch den Hashtag Country Life. Und viele von diesen Influencern wie Baicai verdienen dann automatisch Geld, auch mit Werbung, weil sie eben so viele Follower haben.
Also ein Plan der chinesischen Regierung scheint ja zu sein, die Wiederbelebung der ländlichen Regionen und kleineren Städte mit jungen Menschen. Wie genau stellt sich Chinas Staats- und Parteiführung das vor?
Ja, die hat da sehr klare Vorstellungen und auch Staatsprogramme auferlegt. Da kann man dann von 1 bis 3 Jahren auf dem Land arbeiten und kriegt dafür einen Lohn. Zum Beispiel als Ärztin, als Lehrer, da haben wir auch mal eine Lehrerin besucht, oder als freiwilliger Helfer. Oder junge Menschen sollen den Dörfern eben dazu verhelfen, mit neuen Cafés oder Restaurants etwa Touristen aufs Land zu locken und so irgendwie mehr Geld in die Kassen zu spülen, die Wirtschaft dort anzukurbeln.
Wie erfolgreich ist das denn wirklich?
Das Land ist hier so groß. In die wirklich armen Regionen wollen die jungen Menschen ja auch nicht zurück. Oder zumindest dort nicht dauerhaft bleiben. Es gibt so ein paar Projekte, deren Nachhaltigkeit aus meiner Sicht aber fraglich ist. Es ist momentan tatsächlich nur ein Bruchteil der jungen Menschen, der das wirklich macht, aufs Land zu ziehen. Das hat mir auch Xiang Biao erzählt.
Over the last 40 years,
in den letzten 40 Jahren war die Richtung für die Menschen in China immer sehr eindeutig. Man hat sich immer nach oben gearbeitet, auch geografisch, vom Dorf in die Kleinstadt, von dort in die mittelgroßen und dann in die großen Städte und so weiter. Aber jetzt sieht man, dass diese Bewegungen sehr unterschiedlich sein können. Menschen ziehen auch von den großen in kleinere Städte oder auch von Städten zurück aufs Land. Und Menschen kündigen ihre Jobs. Immer mehr Menschen verlassen Jobs in großen Konzernen, weil sie einfach zu stressig sind. Und die Bezahlung ist ebenfalls schlechter geworden, weil die chinesische Wirtschaft schwächelt. Also werden sie Handwerker oder eröffnen kleine Läden oder so etwas. Die Größenordnung dieser Experimente oder alternativen Lebensstile ist zwar immer noch relativ klein. Es trifft nur auf einen kleinen Teil der Bevölkerung zu. Aber ich denke trotzdem, es wird mehr.
Ja, Xiang Biao sagt es letztlich auch. Es gibt, wie in Deutschland auch letztlich, von einigen so ein grundsätzliches Bedürfnis nach einem weniger gestressten, einfachen Leben mit einer guten Work-Life-Balance. Ich war zum Beispiel im Sommer auf einem Festival an der chinesischen Ostküste, also vergleichsweise wohlhabendere Region. Dieses Festival war mitorganisiert von einer Social-Media-Plattform, RedNote. Und da gab es auch so eine Art Landjobbörse. Also da haben sich Dorfinitiativen vorgestellt. Und da habe ich auch Joelle getroffen, die zuvor bei einem Tech-Konzern gearbeitet hatte und die einfach nur unbedingt raus wollte aus ihrem Job, aus der Stadt, aus der Mühle. Ja, Joelle sagt, wir seien zum Werkzeug unserer Handys geworden, anstatt sie zu nutzen. Und das will sie eben genau nicht. Das sei weder die Arbeit noch der Lebensstil, den sie für sich anstrebt. Und hat dann eben auch den Mut zu sagen, Menschen sollen ihre Laptops und ihre Handys weglegen und sollen sozusagen wieder mehr in Kontakt treten mit der Welt, mehr Interaktion haben mit Feldern, Gärten, Pflanzen und Tieren. Und das sei der Weg, die Welt zu verstehen und auf der Welt zu leben.
Marie, das zeigt schon, bei einem Teil der jungen Menschen in China wandelt sich was. Es gibt auch angetrieben von der wirtschaftlichen Krise Bedürfnisse, die wir in Deutschland auch kennen. Also Entschleunigung, du hast es gesagt, raus aus der Hektik und dem Druck, wenn auch natürlich unter ganz anderen Vorzeichen. Wir haben jetzt von der schwierigen Situation gehört, in der die Gen Z in China heute leben und arbeiten muss und welche Reaktionen es auch, welche Trends und Gegenbewegungen es gibt. Aber wie reagiert die chinesische Führung eigentlich auf diese Entwicklung? Das will ich von Katja Drienhausen wissen. Sie ist Programmleiterin für Innenpolitik und Gesellschaft am MERIX, am Mercator Institute for China Studies in Berlin. Hallo Katja.
Hallo Axel.
Marie hat es erklärt, wir haben auf der einen Seite den Versuch, den ländlichen Raum wiederzubeleben. Das ist sicherlich ein politischer Ansatz. Wir haben auch Xi Jinping, der in Richtung Uni-Absolventen gesagt hat, Chiku Shifu, das geht auf ein chinesisches Sprichwort zurück und meint so viel wie, wer leidet und den Gürtel enger schnallt, der wird seine Situation auch verbessern. Wie versucht Chinas Führung, das Problem anzugehen?
Also einerseits sieht man schon auf der politischen Ebene, dass Arbeitslosigkeit als Problem gesehen wird. Das ist beim Nationalen Volkskongress, jetzt auch in den Plänen für den nächsten 5-Jahres-Plan, in Plänen von Ministerien immer wieder aufgegriffen wird und eben Arbeitsmarktprogramme, Förderprogramme diskutiert werden. Gerade der neue 5-Jahres-Plan soll auch vorsehen, dass die soziale Absicherung nochmal nachgebessert wird, also dass da das Niveau etwas gehoben wird, auch um schwierige Zeiten besser abzufangen. Allerdings sieht man schon, dass in den Köpfen sozusagen der politischen Spitze, also Xi Jinping und seine engsten Gefolgsleute, einfach ein großes Unverständnis darüber herrscht, warum die jungen Menschen nicht ordentlich anpacken wollen. Und auch da in den Staatsmedien, in der politischen Sprache, ist dann schon oft der Appell, seid mal nicht so wählerisch, sondern packt zu, geht aufs Land, werdet flexibel Beschäftigte, packt an und tragt zum größeren Wohl des Landes bei. Und was man eben auch sehr gut sieht in den großen politischen Programmen ist, sozusagen statt in die Breite sozusagen der Realwirtschaft, wie es oft genannt wird, zu investieren, bleibt es da eher so bei formalen Bekundungen, dass man natürlich irgendwie alle Arbeitsmarkt oder alle Sektoren unterstützen will, aber das Geld fließt tatsächlich wirklich in die strategischen Industrien. Also zum Teil ist ja eben auch die aktuelle Schieflage ein Ergebnis der staatlichen Industriepolitik und Innovationspolitik, wo eben die Ressourcen sehr stark auf weniger wichtige Themen gebündelt werden, statt so in die Breite der Wirtschaft zu fließen.
Was genau meinst du damit, dass die aktuelle Schieflage und somit auch das Problem der Jugendarbeitslosigkeit auch ein Ergebnis der staatlichen Industrie- und Innovationspolitik ist?
Was man in den letzten Jahren gesehen hat und was sich sicher auch fortsetzen wird, wenn man in die aktuellen Pläne schaut, ist, dass eben der Großteil der staatlichen Fördermittel, vor allem die Bereiche neue Technologien geht und eben auch dort, wo China Weltführer werden will, also Bereich neue Technologien, und da fällt alles drunter von grüner Energie, künstliche Intelligenz, Quantencomputing, aber natürlich auch neue medizintechnische Bereiche, Biotech und so. Also wenn man in die politischen Programme schaut, ist da so eine richtige Schlagwortliste an wichtigen Feldern. Und das bedeutet aber auch, dass diese Mittel gerade zu schwierigeren wirtschaftlichen Zeiten nicht unbedingt für die breite Bevölkerung, für die soziale Absicherung zur Verfügung stehen. Und man sieht eben auch an der Sprache, zum Beispiel in den Vorschlägen für den neuen 5-Jahres-Plan, dass dort eben weiterhin der Schwerpunkt wirklich auf diesen großen industriepolitischen Zielen liegt, einfach weil man denkt, darauf muss China setzen im geopolitischen Wettbewerb. Und da ist dann vielleicht die junge Bevölkerung und der Arbeitsmarkt wichtig, aber doch etwas weniger wichtig und eher die Erwartungshaltung, heult nicht rum, sondern packt an.
Dass China eine ganz klare Industriestrategie hat und vor allem dort rein investiert, darum ging es in unserer letzten Folge Made in China 2025. Hört da gerne rein, falls ihr das noch nicht habt. Wieder zurück zu dir, Katja. Es ist in den vergangenen 2 Jahren nicht wirklich besser geworden mit der Jugendarbeitslosigkeit. Inwieweit birgt das auch sozialen Sprengstoff? Ich meine, so etwas wie Tang Ping, das Flachliegen, von dem wir gehört haben, das ist ja schon schwer hinnehmbar für die Partei. Aber kann es auch in irgendeiner Art und Weise umschlagen?
Auf jeden Fall. Also man sieht, dass die chinesische Regierung durchaus besorgt darum ist, nicht nur sozusagen inwiefern junge Menschen zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen und tatsächlich auch auf dem Arbeitsmarkt eingebunden sind. auch als Konsumenten der Zukunft, sondern wie das Thema Arbeitslosigkeit und Zustand der Wirtschaft diskutiert wird. Es gab zum Beispiel Ende des Jahres 2025 nochmal eine Direktive von der chinesischen Cyberspace Administration, also die auch intern sozusagen für die Regulierung des Internets, auch des Inhalts zuständig sind, dass eben gegen zu pessimistische Kommentare über die wirtschaftliche Entwicklung, über Arbeitsmarkt und so weiter vorgegangen werden soll in sozialen Medien. Und das ist sicher auch eine Reaktion darauf, dass sich eben Online-Videos, Accounts mit dem Phänomen Arbeitslosigkeit beschäftigen, diskutieren, was zum Beispiel an Unis passiert oder an Hochschulen, wo Absolventen erstmal ihre Zeugnisse vorenthalten werden, bis sie nachweisen, dass sie zumindest formal beschäftigt sind, oder auf Jobmärkten, die dann von Unis angeboten werden, zum Teil sehr zwielichtige Jobs angeboten werden, weil man sich auch dort eben nicht unbedingt zu helfen weiß. Also diese Diskussion über nicht unbedingt Arbeitslosigkeit selbst, sondern auch die Ungewissheit und die sozusagen Qualität der Möglichkeiten, die man hat. Schon allein das hat die, ich sag mal, staatliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und natürlich denkt die chinesische Regierung auch noch zurück an das Ende der Null-Covid-Politik und da gerade an die Proteste, die A4-Proteste, die ja sehr stark von jungen Menschen, gerade auch auf Hochschulen, aber auch weit darüber hinaus getrieben wurden.
Ist das denn im Moment alles noch so auf einer Ebene, naja, wir beobachten das mal und haben vielleicht gewisse Befürchtungen, oder zeigen sich irgendwo Risse in der sozialen Stabilität?
Ich glaube, wirklich Risse in der sozialen Stabilität zeigen sich so noch nicht. Und man muss auch sagen, dass die chinesische Führung durchaus responsiv ist. Vielleicht nicht unbedingt so, wie man es sich wünschen würde aus einer sozialpolitischen Sicht. Aber was man zum Beispiel gesehen hat als Reaktion auf Proteste von Lieferanten oder auch an sich von Arbeiterinnen in Fabriken, in eher den sozusagen flexibel oder informell beschäftigten Bereichen, ist, dass es jetzt in den letzten Jahren nochmal neue Regularien gab, dass Parteizellen auch in diesen Sektoren aufgebaut wurden. Man muss sich auch überlegen, dass das Arbeitssektoren sind, wo die Partei eigentlich gar keine große Präsenz hatten, weil sich die Gig-Economy halt eben außerhalb der traditionellen Strukturen entwickelt hat. Jetzt geht es eben darum, unter Lieferanten auch Parteizellen zu bauen, dort die Partei als Struktur wieder reinzubringen, um wirklich da in der Basis der Gesellschaft zu sein und auch sozusagen einen Finger am Puls zu haben und zu schauen, wo braut sich was zusammen, um dann schnell reagieren zu können.
Vielen Dank, Katja Drienhausen.
Gerne.
Letzte Frage an Marie in Beijing. Da ist gerade ja sehr viel Bewegung bei der Gen Z. Wie sehr durchschaut diese Generation eigentlich die Propaganda, die ihr seitens der Regierung vorgelegt wird? Also dieses Chiku, dieses stellt euch nicht so an, habt euch mal nicht so, oder auch diese Programme aufs Land zu ziehen und so weiter.
Also ich finde es in diesem Fall besonders schwierig, das einzuordnen und von der Generation zu sprechen. Was ich sagen kann, was ich beobachte, ist, dass es meines Erachtens sehr viel mehr junge Menschen sind, als man sich gemeinhin so vorstellen mag, die ihre eigene Sprache, ihre eigenen Chiffren haben, um Unzufriedenheit und eben ein von der Partei abweichendes Lebensgefühl zum Ausdruck zu bringen. Besonders in den Metropolen Shanghai, Peking und auch in anderen Städten.
Danke, Marie. Letzte Frage nochmal an Katja Drienhausen. Der politische Versuch in China, den ländlichen Raum wiederzubeleben. Welche Potenziale stecken da deiner Ansicht nach drin?
Also was die Revitalisierung des ländlichen Raums, wie es immer so schön heißt, angeht, muss man schon sagen, dass die Partei oder China natürlich auch noch latente Potenziale hat und einfach Chancen hat, weil es da relativ viele nicht entwickelte oder unterentwickelte Regionen gibt, wo man tatsächlich mit ein bisschen Fördermitteln noch relativ große Zugewinne auch an Wachstum schaffen kann. Allerdings ist es auch da so, dass das allein natürlich nicht ausreicht, um wirklich ein Magnet zu werden, um Leute, die schon in den Städten sind, zurückzuholen. Oder es auch nicht reicht, um junge Menschen wirklich langfristig vor Ort zu halten. Da braucht man natürlich gute Entwicklungsperspektiven, die bisher eben vor allem in den städtischen, in urbanen Regionen waren, wo die Gehälter einfach deutlich höher waren.
Das war Welt macht China. Folgt uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Anregungen, Lob und Kritik sind ebenfalls wie immer willkommen. Schreibt uns dazu einfach eine E-Mail an weltmachtchina@ard.de. Und zum Schluss wie immer ein Podcast-Tipp von uns. Ein ermordeter Journalist, ein verschwundenes Manuskript, ein Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist. Darum geht es in dem Podcast Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Im Jahr 1979 ermordet ein Killerkommando den Journalisten Robert Pfeffer auf offener Straße in Beirut. Ein ungelöster Cold Case und ein Familiengeheimnis, das sein Neffe Kilian Pfeffer lösen möchte. 2 Schüsse ins Herz, warum musste mein Onkel sterben, gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Weltmacht-China-Folge haben mitgearbeitet Marie von Mallinckrodt, Fanny Michaelis, Astrid Freieisen, Zui Mu und ich, Axel Dorloff. Vielen Dank auch an unsere Gesprächspartner Katja Drienhausen von Merix vom Mercator-Institut for China Studies und Xiang Biao vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. Technik und Ton Hendrik Fano. Tschüss und bis zum nächsten Mal.